Und während jetzt so ein bisschen frische Luft reinkommt, kann ich euch ja so auch noch mal an unseren Predigttext hinführen und ihn uns noch mal versuche nahe zu bringen. Und es befindet sich, der Text, den wir uns betrachten wollen, befindet sich ja in dem Propheten Jesaja. Und zwar lese ich uns noch einmal diesen Text vor von Jesaja 8, Vers 23, wo wir letzten Sonntag schon begonnen haben, und möchte noch einmal bis Jesaja 9, Verse 6 uns diesen Text lesen. Vielleicht erinnert ihr euch ja daran, dass wir uns so circa im Jahre 740 vor Christus befinden. Der König Ahas war also im Königreich Juda der Regierende. Und die Umstände waren aber überaus schwierig. Der israelitische König hatte sich mit dem syrischen Machthaber verbündet und hat Juda überfallen. Viele, viele Tausende und Abertausende sind an einem einzigen Tag umgekommen. Es war also eine große Not und eine große Finsternis, die sich über das ganze Land erstreckte. Und mitten hinein in diese Not und in diese Finsternis spricht nun der Jesaja, geleitet durch den Herrn, durch seinen Geist, und er möchte eine Botschaft weitergeben. Und diese Botschaft, die beginnt eben gerade Jesaja 8, Vers 23 und geht durch bis Jesaja 9, Vers 6. Ich lese uns den Text vor, und wenn wir ihn gelesen haben, können wir wieder das Fenster zumachen, dass ihr euch noch erkältet. Also, da heißt es: Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon, das ist das Land um den See Genezareth herum, und das Land Naphtali gering machte, so würde er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Da haben wir letztes Mal schon darüber gesprochen. Ein Licht ist gekommen. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen. Das alles ist mit dem Kommen und dem Werk des Herrn Jesus Christus geschehen. Das auf ihm lastete und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Diese große Erlösung, 300 gegen 135.000, daran erinnert nun der Herr das Volk Israel, der Tag Midians, als Gideon die Midianiter vernichtet hat. So groß und noch viel größer ist die Erlösung, die der Herr bringt. Die Niederstiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Und jetzt kommt der Grund, warum, wieso, weshalb kann das alles geschehen? Denn ein Kind ist uns geboren, Gott wird Mensch, und ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Amen. Wir können die Fenster wieder zumachen. Jetzt haben wir doch ein bisschen frische Luft zumindest wieder tanken können. Bevor wir starten, möchte ich ganz kurz noch mit uns still werden und beten. Ach Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir preisen dich, unser himmlischer Vater, dass du es uns gegeben hast. Unter der Leitung des Heiligen Geistes es aufgeschrieben wurde. Und bis zum heutigen Tag gilt es. Bis zum heutigen Tag dürfen wir und können wir dadurch leben und empfangen Licht und Heil. Nun lass uns dein Licht und dein Heil auch zuteil werden. Lass es kommen in unsere Herzen, Herr. Amen. Amen. Nachdem der Herr dem Volk damals diese Botschaft schon auch übermittelt hat, es wird nicht finster bleiben. Es kommt ein Licht, das Joch wird zerbrochen, die Freude wird wachsen und auch ein Sieg wird auf einmal geschehen. Nachdem dies alles gesagt worden ist, muss nun und möchte nun der Herr über den reden, der diesen Sieg bringt und ihn uns vorstelle. Und er möchte uns ihn vorstellen, indem dass er etwas über seinen Namen sagt. Und davon soll heute die Botschaft auch handeln. Also diesen Namen, den er uns hier vorstellt, den wollen wir uns miteinander betrachten. Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, Gott wird Mensch und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede, Fürst. Dieser Name, diese Ankündigung dieses Namens war damals für die Menschen etwas Entscheidendes. Ich will es mal so sagen, wenn jetzt jemand damals so quasi diese Botschaft wie eine Zeitung gelesen hat, die aber heute auch noch immer existieren, die Zeitungen, ach, dann hat er sie aufgeschlagen, die Zeitung, und hat hineingeschaut und hat den Artikel gelesen. Ach ja, da wird gesprochen von einem Namen. Und eine Botschaft von diesem Propheten Jesaja ist zu lesen. Jetzt lese ich mir das mal durch. Und dann hat er die Zeitung wieder zugemacht und hat sie auf die Seite gelegt. Wie wir es heute auch machen. Gut, damals gab es noch nicht solche Zeitungen, aber trotzdem. Und dann wandert die Zeitung in der Papierkorb. Also das ist das, wie wir es auch machen. Und die Botschaft wird vergessen. Und der Name wird vergessen. Das wäre natürlich etwas, was dann für denjenigen, der diese Zeitung gelesen hat, einmal sein Gerichtsurteil auch sein wird. Wenn er vor dem himmlischen Vater steht, wird der himmlische Vater ihm sagen, du hast die Botschaft gehört, du hast die Ankündigung meines Namens vernommen, aber du hast die Zeitung einfach wieder zugemacht und hast sie in den Papierkorb hineingeworfen und hast dem nicht vertraut. Dein Leben ging weiter, so wie eben auch natürlich unser Leben weitergeht, wenn wir irgendwelche Nachrichten lesen in der Zeitung von Ereignissen, die unter Umständen in China geschehen. Ach ja, wir vernehmen es. Wir vernehmen die Nachrichten. Ja, wir lesen sie wirklich. Aber unser Leben beeinflusst es nicht. Es verändert nichts an unserem Leben. Es sind einfach Nachrichten. Und die tut man sich dann auch also mal anschauen. Der Herr möchte, dass diese Nachricht für uns eine wichtige Ansage wird. Manche von euch, wenn ihr Reisen macht, dann seid ihr ganz arg auch interessiert daran, diese Ansagen am Flughafen zum Beispiel zu studieren. Das sind große Tafeln, Ankunft und Abflugszeit und von den Flugzeugen. Also das muss ich wissen. Da muss ich hin, nicht? Wo also dieser Ausgang ist, wo ich dann einsteigen muss, um in mein Flugzeug zu kommen. Da muss ich unbedingt hin. Das darf ich nicht verpassen. Wenn es doch nur so wäre, auf unserer größten Reise, die wir noch vor uns haben, von dem Diesseits in das Jenseits, dass wir sagen, diese Reise, die muss gelingen. Wenn ich da am falschen Bahnhof stehe, geht's hinab. Es geht in die Finsternis. Es geht ins ewige Verderben. Es geht in die Hölle, in das ewige Feuer. Und wenn ich diese Ankündigung nicht für mich in der richtigen Weise ernst nehme und daraufhin mich an den rechten Ort begebe, werde ich sicher auch nicht ins Ziel kommen, was ich mir wünsche. Ist es euch klar? Also wie ihr mit dieser Ankündigung umgeht, das bestimmt eure Ewigkeit. Landet ihr am falschen Bahnhof, landet ihr am falschen Ort, wo ihr einsteigt, dann könnt ihr in eurem eigenen Herzen vielleicht denken, ach, jetzt wird alles gut. Aber am Ende wird es halt doch nicht gut. Deswegen nehmt diese Ankündigung für euch ernst. Nehmt sie so ernst, dass ihr sagt, also da muss ich unbedingt hinhören. Damit muss ich mich beschäftigen. Ich muss das unbedingt auch in meinem eigenen Herzen bewegen. Das soll mir nicht etwas sein, was ich vergesse. Wenn dann der Zugschaffner kommt und meine Karte sehen will, möchte ich sie ihm wirklich auch zeigen können. Und dann möchte ich auch hören, jawohl, die gilt. Wenn der himmlische, jetzt will ich es mal so bildhaft ausdrücken, Zugschaffner, den gibt es zwar nicht, aber ich hoffe, ihr vergebt mir, wenn ich so ausdrücke, wenn er zu euch kommt und nun erwartet, dass ihr ihm das Ticket zur Herrlichkeit wirklich auch gebt und ihr könnt es nicht und es gilt nicht, dann ist es völlig egal, was ihr für euch vorher alles gedacht habt. Es gilt nur ein Ticket, es gibt nur einen, der einen Wert hat, der Bedeutung hat beim himmlischen Vater und das sind nicht wir und das ist kein anderer Mensch auf dieser Erde, es ist nur ein einziger. Ein Sohn ist uns gegeben, ein Kind ist uns geboren. Und dieser eine ist Jesus Christus. Nur dieser eine hat die Anerkennung des himmlischen Vaters. Und nur die diesen einen hochhalten, auf ihn vertrauen, nur die werden wirklich am Ende auch in der Herrlichkeit vorzufinden sein. Also es ist eine ganz arg wichtige Ankündigung, diese Ankündigung seines Namens. Aber es ist auch nun eine Ankündigung, das muss ich auch dazu sagen, wo es eigentlich so viel zu sagen gäbe, was man gar nicht alles sagen kann. Wenn ihr so jetzt diese Namen vor euch habt, das ist ein Ausschnitt derer Namen, die im Alten Testament und im Neuen Testament für den lebendigen Gott auch gegeben werden und besonders aber auch für den Erlöser gegeben werden. Denn der steht hier vor unseren Augen. Wie viel gibt es doch über den Erlöser, über den Sohn Gottes, den Herrn Jesus Christus zu sagen? So viel gibt es über ihn zu sagen. Ich sage es euch aus dem einen Grund so deutlich und möchte es euch so arg aufs Herz legen, weil wir noch so wenig über ihn sagen können. Oder, jetzt will ich es mit anderen Worten sagen, noch so wenig er in unserem Herzen ist. Noch so viele andere Gedanken sind in unserem Herzen. Noch so viel anderes beschäftigt unser Leben. sodass der Herr Jesus Christus leider gar nicht den Platz darin hat, den er gerne haben würde. Und aus dem Grund, weil da so viel anderes noch ist, ist es für uns auch in Krisenzeiten so schwierig. Dann sind all diese anderen Dinge da. Aber der Herr Jesus und sein Name und seine Herrlichkeit können gar nicht so aufleuchten. Das würde uns unwahrscheinlich helfen, wenn wir noch mehr über den Namen des Herrn Jesus Christus entdecken würden. Ihr habt jetzt alle vor euch eine Zeit, wo ihr nicht arbeiten müsst. Also zumindest die Feiertage, bei manchen haben sogar, also sind da noch mehr Tage da. Das sind Tage, die ihr frei bestimmen könnt, worüber ihr verfügen könnt. Es gibt natürlich Verpflichtungen, die man trotzdem hat, aber es ist Zeit, wo man wirklich auch organisieren kann. Könntet ihr euch vorstellen, dass ihr euch selbst sagt, in dieser Zeit möchte ich mehr über den Herrn Jesus Christus rausfinden. Und ich möchte mal mir das anschauen, seinen Namen. Und ich möchte alle Mittel, die ich auch habe, zur Verfügung also nehmen oder auch eben ergreifen, um noch besser diesen Namen verstehen zu können und das verbundene Heil, was damit natürlich auch einhergeht. Wäre das eine Aufgabe, wo ihr sagen würdet jetzt, oh Herr, ja, das möchte ich eigentlich ganz gerne tun. Es würde euch nicht schaden, es würde mir nicht schaden. Es würde uns segnen, es würde uns helfen, es würde uns in unserem ganzen Leben wirklich etwas bringen, was wir vielleicht jetzt noch gar nicht begreifen können. Macht es doch. Nehmt euch Zeit, diesen Namen besser kennenzulernen. Und das nicht nur in Bezug auf die vor euch liegende freie Tage, sondern in Bezug auch auf euer weiteres Leben bis hin zum letzten Atemzug, dass ihr euch das so aufs Herz legen lasst vom Herrn. Ich möchte doch ihn noch besser kennenlernen. Manch einer, der kann das vielleicht für sich sagen, aber das dann zu tun, also in der Praxis, das fällt uns allen ganz schwer. Eines meiner aller häufigsten Gebetsanliegen, die ich dem Herrn bringe, ist, dass ich sein Wort besser kennenlernen darf. Eines meiner größten Nöte ist, dass ich das Wort des Herrn besser kennenlerne. Also, dass ich mir wirklich in der Praxis dann auch die Zeit nehme dazu. Dass ich sage, so, und jetzt setze ich mich hin, jetzt denke ich darüber nach, jetzt tue ich das wirklich auch umsetzen. Es ist schwer. Also unser Fleisch will, ich merke das bei mir, mein Fleisch möchte nicht unter das Wort Gottes. Ich kann nicht einfach 2-3 Stunden die Bibel lesen, darüber nachdenken, ohne dass mein Fleisch mir sagt, geh weg, mach was anderes. Oh, das Telefon läutet, da ist ein Film, da gehst du hinaus, da kaufst du was ein, da ist irgendwie was anderes. Da kommt die Unruhe. Das ist, also, versteht ihr, was ich meine? Da sind so viele andere Dinge. Das ist jetzt wichtiger, das muss ich jetzt machen. Mein Fleisch will das nicht. Mein Fleisch ist noch nicht erlöst. Manchmal ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, dass das, was mein Fleisch will, nicht für mich gut ist. Und dass ich auf das hören sollte, was der Herr mir in mein Herz hineinlegen möchte. Aber das muss geübt werden. Der Kampf zwischen Fleisch und Geist ist einer, der unser ganzes Leben über weiter auch bestehen wird. Und nur mit der Hilfe vom Herrn Jesus Christus und der Kraft des Heiligen Geistes vermöge wir, die Werke des Fleisches wirklich auch zu zerstören und zu überwinden. Aber das ist wichtig, das ist notwendig. Wir müssen mehr über Jesus Christus kennenlernen. Wir wissen zu viel über diese Welt und zu wenig über Jesus Christus. Wir können manche Neuerungen, die es auf dieser Erde gibt, auswendig einhersagen. Aber die größte Wahrheit der Bibel sind uns noch gar nicht bekannt, weil wir sie noch nicht gelesen haben. Also das, was Ewigkeitswert hat, ist uns vielleicht noch nicht so sehr bekannt, wie das, was vergänglich ist. So ist es leider manchmal. da möchte ich euch ermutigen, geht voran und lasst euch ermutigen vom Herrn auch, nicht nur von mir, sondern vom Herrn ganz besonders, dass ihr das Anliegen habt, zu wachsen und zu lernen. Ein gesunder, lebendiger Christ möchte lernen. Ein träger und fauler Christ sagt, das weiß ich schon. Das ist wie bei den Kindern in der Kinderstunde. Eins von den Dingen, was man am allermeisten in der Kinderstunde gehört hat, und wir haben viel Kinderstunde gemacht, kenne ich schon. Das ist unsere Reaktion. Kenne ich schon. Wir kennen es nicht. Wir kennen es nicht, aber wir glauben es zu kennen. Aber jetzt gehen wir zu dem, was da auch steht. Und wenn auch meine Zeit etwas begrenzt ist und ich jetzt nicht diese Möglichkeit habe, das alles so auszuschöpfen, wir werden mal sehen, wie weit wir kommen. Darf ich euch am Anfang sagen, für alle, die sich darüber näher Gedanken gemacht haben schon und es schon öfters gelesen haben, es ist wirklich nicht ganz einfach festzulegen, ob diese Bezeichnungen, diese Namensbezeichnungen nun immer zusammengefasst werden sollen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Beim ewigen Vater und beim Friedefürst ist es vom Urtext her am einfachsten, das genau so zu sagen, die gehören zusammen. Das kann man wirklich sehr schön auch wahrnehmen und sehen. Aber beim wunderbaren Ratgeber, beim starken Gott, so wie es eben nun auch die Elberfelder übersetzt, die Schlachterübersetzung übersetzt, ist es leider nicht ganz so leicht. Ich werde aber so vorgehen, weil ich die Überzeugung habe, dass es vier Paare sind, die wir hier haben. Viermal so eine Einheit von zwei. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Also, jetzt ist das ja wieder so was, wo, wenn ich also diese Namensbezeichnung habe, dann kommt mir das so vor wie eine Erklärung. Ich schlage jetzt ein Lexikon auf. Manch einer, der kann jetzt vielleicht unter Umständen sich so auch fühlen. Jetzt sitze ich also da in einer Verkündigung und jetzt kriege ich so eine Erklärung wie ein Lexikoneintrag. Wenn ich ein Wörterbuch zu Hause, Fremdwörterbuch zu Hause aufschlage. So soll es nicht sein. Sondern, wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, das ist die Botschaft für das Volk 740 vor Christus, damals Königreich Juda, aber auch Israel. Und jetzt sind es Menschen. Was sind das für Menschen? Menschen, die in der Finsternis leben. Damals gab es eine Menge von Finsternis. Das haben wir ja schon so ein bisschen heute, aber auch letzten Sonntag, also verstanden. Schreckliche Zeiten. Finsternis. Ihr kennt sie alle, ich kenne sie. Finsternis. Also nicht nur außerum, dass wir jetzt so quasi sagen, ach, die Welt, in der ich lebe, ist finster, sondern hier, also in mir, in meinem eigenen Herzen, Finsternis. Schrecklich. Bedrängnis, ne, das ist das, was hier auch steht, ein Land, das bedrängt ist. Wir kennen das. Wir haben vielleicht die vergangenen Tage das erlebt. Also, wir haben das in der vergangenen Zeit erfahren. Und jetzt steht hier etwas, das erste von diesem Namen, das erste Paar, wunderbarer Ratgeber. Also da ist auf der einen Seite meine Finsternis, da ist auf der einen Seite meine Bedrängnis. Das sind auf der einen Seite meine Nöte und meine Ängste, meine Verzweiflung, dieses, ich kann gar nicht es verstehen. Das ist etwas, was uns im Augenblick alle miteinander so richtig durcheinander bringt. Ich kann gar nicht verstehen, was auf dieser Welt und jetzt im Augenblick vor sich geht. Das ist nun mal eine Sache, aber manches Mal ist es auch so, dass ich sage, ich kann gar nicht verstehen, was in meinem eigenen Herzen vor sich geht. Also das ist etwas, wo wir oft sogar noch viel mehr darunter leiden. Ich kann gar nicht verstehen, was in meinem eigenen Herzen vor sich geht. Also mir geht es ganz oft so. Und jetzt es steht hier etwas, das ist jetzt für mich was ganz Praktisches dann, dass ich sage, ach hier ist ja mein Ratgeber. Hier ist der Ratgeber, der wunderbar Rat geben kann. Wenn der Jesaja dieses also Buch, diese Prophetie da dann weiter auch aufgeschrieben hat, da hat er dann später im 28. Kapitel einmal Folgendes gesagt. Das lese ich euch vor. Nur den 29. Vers von Kapitel 28. Auch dies geht aus von dem Herrn der Heerscharen, denn sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Ja, das ist schon beim Lesen so, dass man sich jetzt das so sagt. Moment mal, das passt doch gar nicht zusammen. Was ich jetzt gerade erlebe und was da steht. Sein Rat ist wunderbar, er führt es herrlich hinaus. Das ist also so, was da steht und was ja eigentlich auch so gar nicht schwer zu verstehen ist. Also alles, was Gott macht, ist wunderbar. Und er führt alles wunderbar hinaus. Aber im Moment, mein Leben und was ich jetzt so erlebe in meinem eigenen Leben, in dieser Welt und in meinem eigenen Herzen, das ist doch gar nicht so wunderbar. Das ist doch ganz im Gegenteil eben etwas, wo ich sage, da komme ich ja nicht klar damit. Das ist ja ein Problem für mich. Mein Leben ist ein Problem für mich. Ich kann nicht leben. Ich versuche es dauernd, fortwährend, immer wieder. Ich versuche es jeden Tag. Und jeden Tag merke ich, dass ich von mir aus nicht leben kann. Also es gibt ganz viele, die betrügen sich so, also die sagen so für sich ganz einfach, ach, mein Leben gelingt. Und dann sagen sie, ich habe Arbeit, ich habe Essen, ich habe Trinken, ich habe Kleidung, ich habe alles, was ich brauche. Mein Leben gelingt. Ja, man kann sich wirklich betrügen und ganz viele tun das auch ganzes Leben lang, bis zum Ende ihres Lebens und sagen dann, mein Leben ist gelungen und sie steigen in den Zug und fahren in die Hölle, weil ihr Leben gar nicht gelungen ist, weil sie nie auf den Ratgeber gehört habe. Ein wunderbarer Ratgeber, der genau für diese Situationen meiner Finsternis, meiner Bedrängnis sein Wort gegeben hat. Ich weiß, dass ganz viele Christen, ja, eigentlich fast alle darunter leiden, dass die Bibel so dick ist. Das ist so, ja. Aber niemand kommt auf die Gedanke, dazu sage, Mensch, meine Finsternis, die ist ja auch so groß, meine Bedrängnis ist so schwer und all die Kämpfe und Lasten und Sorgen sind so viele. Da braucht es viel Wort Gottes. Wir rechnen nicht richtig. Wir rechnen nicht richtig. Wir verstehen Gott oft gar nicht. Wir sind noch mehr von der Sünde geprägt, als dass wir durch den Heiligen Geist geleitet werden. Der Heilige Geist leitet in die Wahrheit. Er leitet ins Wort. Und alle, die durch den Herrn Jesus Christus und seinen Geist geleitet und geführt werde, werde in sein Wort geleitet und geführt. Und sie werde das immer wieder hören. Ich habe wunderbaren Rat für dich. Du darfst es heute lesen. Es gibt keinen besseren Rat. Es gibt keinen besseren Rat für jetzt, für diesen Augenblick, für dieses Leben, für diese Umstände, wie diesen Rat, den der Herr Jesus Christus in seinem Wort gibt. Und dementsprechend wie wir diesen Rat auch in uns aufnehmen, dementsprechend werden wir auch ihn erstmal selber genießen können, selber diesen wunderbaren Segen seines Rates erfahren und selber merken, wie dumm war ich doch persönlich und wie klug ist der Herr. Wie sehr bin ich noch geprägt gewesen von dieser Welt und von den ganzen Traditionen in dieser Welt und wie wenig habe ich eigentlich die Wege Gottes bisher verstanden. Das kriegt ihr aber nur mit, wenn ihr diesen wunderbaren Rat immer wieder aufsucht. Nicht nur einmal. Manche sagen, oh, ich habe jetzt einmal die Bibel gelesen. Ich habe sie einmal durchgelesen. Es reicht. Das ist wie wenn ich sage, ich habe einmal gegessen. Das reicht für mein ganzes Leben. Würde niemand machen. Niemand würde das tun. Niemand würde sagen, ich habe einmal gegessen. Ich muss nie wieder essen. Aber unser irdischer Sinn denkt genau so. Manches Mal haben wir noch nicht einmal die Bibel durchgelesen und sind trotzdem zufrieden. Wir beklagen uns zwar, wenn wir dann in Not sind, aber wir denken gar nicht daran, die Bibel und diesen Rat aufzusuchen. Wollt ihr den wunderbaren Ratgeber kennenlernen, seinen Rat? Wollt ihr den Rat aus dem 3. Mosebuch kennenlernen? Gibt es da einen Rat aus den Chroniksbüchern? Die sind doch so schrecklich. Versteht man doch gar nichts. Wisst ihr, warum sie so schrecklich sind? Nicht, weil Gott schrecklich ist. Nicht, weil Gott kompliziert ist, sondern weil die Sünde uns so sehr verunstaltet hat, dass wir Gottes Wort nicht mehr in der Lage sind, gut aufzunehmen. Wir sollten erschrecken, eher, also in der Weise, dass wir sagen, Mensch, wie bin ich doch noch so weit entfernt vom Herrn, dass mir sein Wort noch so fremd ist. Dass ich mich beschwere, warum, Herr, redest du kompliziert, so kompliziert. Rat, der Glaube, der kindliche Glaube sagt, das ist alles für mich ein wunderbarer Rat. Und den ergreife ich, den verwende ich. Den suche ich auf. Macht ihr das für euch in eurem Leben, wenn ihr an die Punkte kommt, wo ihr Entscheidungen trefft? Manche treffen einfach ihre Entscheidungen. Den heirate ich. Ist es der Rat des Herrn? Interessiert mich doch gar nicht. Ne? Das sind Dinge, wo einfach, die gehen einfach so vorüber. Nachher leidet man. Unter Umständen, wenn man nicht den rechten Lebenspartner hat finden können, wenn man sich nicht vom Herrn hat beraten lassen. Arbeitsplatz. Die Arbeit nehme ich. Mir fragt nicht den Herrn, ist es der Platz, den du mir geben möchtest? Wohnort. Ne? Ist es der Platz, den ich auch einnehmen soll? Gemeinde. Ist es der Ort, wo du mich hinstellst? Es ist vollkommen, ich will es mal nicht zu hart ausdrücken, es ist nicht entscheidend, ob ich mich wohl fühle. Hat sich der Daniel im, also seinem Ort in Persien wohlgefühlt? War es schön, im Exil zu leben? Aber es war der Ort, wo der Herr ihn hingestellt hat. Was erwartest du von dem Ort, wo du glaubst, dass der Herr dich hinstellt? Musst du dich da wohlfühlen? Ist das das Erste? Oder ist es so, dass der Herr einfach dich leiten und führen kann und dich irgendwo hinstellen kann, wo viel Wind dir entgegenschlägt, wo viel Mühe auf dich zukommt, viel Lasten auf dich aufgelegt werden? Aber der Herr sagt dir, weißt du, hier möchte ich, dass du lebst. Hier möchte ich, dass du mir dienst. Hier möchte ich, dass du für mich ein Zeugnis bist. Heute wird sehr viel von Entscheidungen, die wir treffen, aus dem Gefühl heraus getroffen, aus dem Fleisch heraus, könnte ich jetzt auch sagen, so wie wir es empfinden. Nun, wenn der Herr Jesus Christus als Sohn Gottes so gehandelt hätte, hätte er gesagt, Herr, himmlischer Vater, in deinem Schoß ist es wunderschön. Ich muss nicht also in die Finsternis hinabsteigen. Schrecklich. Da fühle ich mich nicht wohl. Da werde ich geschlagen. Da werde ich verfolgt. Da werde ich beleidigt. Da werde ich missachtet. Da werde ich also körperlich wie seelisch angegriffen. Und ich werde nicht verstanden. Ich rede und rede und rede, aber sie verstehen mich nicht. Ich bleibe bei dir, himmlischer Vater. Ja, wo würden wir heute sein, wenn der Herr Jesus Christus genau so gedacht hätte? Welchen Ratgeber hast du? Heute ist es Mode, Bücher sich zu kaufen über verschiedene Themen. Manchmal sind es gute christliche Bücher, ganz oft sind es leider keine gute christliche Bücher. Wir lesen viele Bücher über gewisse Themen, zu wenig die Bibel. Das meist missachtete Buch oder auch am wenig gebrauchteste Buch ist wirklich die Bibel. Sein Rat ist wunderbar. Es heißt im Jesaja 25, nur ein paar Kapitel vor, 28, Vers 1. Jesaja 25, Vers 1. O Herr, du bist mein Gott, dich will ich erheben, ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan, deine Ratschlüsse von alters her sind zuverlässig und wahrhaftig. Ich will es mal so sagen. Wenn es dem Herrn Jesus Christus gelingt, unser Leben zu erfüllen, werden wir auch so reden. Dann sagen wir, o Herr, du bist mein Gott, dich will ich erheben. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan, deine Ratschlüsse von alters her sind zuverlässig und wahrhaftig. Das ist Zufriedenheit und Dankbarkeit, weil man den Ratgeber, den Herrn Jesus Christus, damals im Alten Testament, der kommende Messias, im Vertrauen ergriffen hat. Das darf das Erbe der Kinder Gottes sein. Wisst ihr, das darf euer Erbe sein. Das ist die Sprache, die die Welt nicht spricht. Das ist die Sprache, die nur Kinder Gottes wirklich auch sprechen können. Dass ich sagen könne, o Herr, du bist mein Gott. Ist was Persönliches. Du bist mein Gott. Und weil der Herr nun sein Gott ist, ist sein Rat eben nun auch der, aus dem er lebt. Du hast Wunder getan, deine Ratschlüsse von alters her sind zuverlässig und wahrhaftig. Da hat jemand etwas begriffen von dem, was wir weiter lernen müssen, dass dieser Rat ein zuverlässiger ist, ein stabiler, auf dem man stehen kann, durch den man leben kann. Der ist überaus belastbar. Dieser Rat ist einer, durch den man durch den dicksten Sturm hindurchkommen kann. Samuel ist als junger Mensch, als Kind, als Jugendlicher aufgewachsen und hat als seine Nachbarn Hophni und Phinehas gehabt, diese zwei Söhne von dem Eli, die gottlos waren. Aber er hat den Herrn vor Augen gehabt, er schlief bei der Lade Gottes. Er hat gelernt, mit seinem Herrn zu leben, auf ihn zu hören, seinen Rat zu suchen. Und keins seiner Worte fiel auf die Erde. Nicht, weil er mit Hophni und Phinehas zusammengelebt hat, sondern weil er mit dem Herrn zusammengelebt hat. Das ist das Erbe der Kinder Gottes. Sie dürfen mit dem Herrn zusammenleben. Und nun dürfen sie erfahren, wie dieser Rat wunderbar ist. Ja, da kann man gehen. Es ist nicht immer ganz einfach. Manchmal müssen wir Geduld haben. Aber der Herr leitet uns. Er führt uns. Er sagt uns an den Wegmarkierungen, wo es dann links, rechts und überall hingeht, Dies ist der Weg, auf dem gehe. Also bitte nicht verzweifeln. Nicht jetzt denken, ich kriege gar keinen Rat. Doch, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Da ich jetzt nicht all die vier Titel heute durchnehmen kann, möchte ich aber zumindest noch einen versuche, ein wenig dran zu nehmen. Wenn gleich die Zeit uns fast davon rennt, will ich es nochmal versuchen, zumindest eine Einleitung zu dem zweiten Titel zu machen, zu dem zweiten Namen. Und dieser zweite Name, der uns hier genannt wird in dieser Liste, ist starker Gott. Er ist wahrer Mensch, er ist ein Sohn, er ist ein Kind, welches geboren wurde. Und er ist zugleich aber auch Gott. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Starker Gott. Das leuchtet aus dem Hintergrund her auf. Finsternis, Bedrängnis, Machtlosigkeit. Der Feind ist stärker als wir. Ob es jetzt der Assyrer ist, der dann später auch so viel Schaden angerichtet hat, oder eben, was das Königreich Juda betraf, das Königreich Israel, was sich mit dem Syrer verbunden hat und dann das Königreich Juda überfallen hat. Er ist stärker, 120.000 Menschen an einem Tag umgekommen. Er ist stärker. Unser Stolz sagt uns, ich bin stark. Aber es ist nicht so, er ist stärker. Das ist die allererste Lektion, die ein Kind Gottes begreift und versteht, dass es verloren ist. Es ist verloren. Es kann sich nicht selbst retten. Es ist nicht in der Lage, seine Sünde zu sühnen. Nicht eine einzige. Es wird dafür diesen Preis zahlen müssen, für immer verloren zu gehen. Nur so wird die Sünde dann in gewisser Weise bestraft und auch das gerechte Urteil gesprochen. Das ist das, wo der Mensch so schwer hinkommt. Auch wenn man in einem Gottesdienst sitzt. Man kann also Jahrzehnte in einem Gottesdienst sitzen und trotzdem am Ende immer noch davon überzeugt sein, ach, ich bin stark. Unser Stolz, unsere Verlorenheit, wir sind so blind dafür. Eine junge Frau vor viele Jahre, selbstbewusst, sagte, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ja, dass sie blind ist, hat sie gar nicht überhaupt wahrgenommen. Das ist eigentlich das nicht, also das Problem ist nicht, dass Gott nicht existent wäre, sondern dass sie blind ist. Sie kann ihn gar nicht sehen. Die Sünde verdeckt ihr den Blick. Manchmal ist es möglich, dass jemand als Kind Gottes dann auf einmal auf die Idee kommt, ach, jetzt, wenn ich jetzt den Herrn Jesus kenne, also jetzt habe ich durch ihn Erlösung erfahren und habe Vergebung meiner Sünde und bin auch versöhnt mit dem himmlischen Vater, jetzt bin ich stark. In einer gewissen Weise stimmt es durch den Herrn. Aber ich selber, von mir aus, habe keine Kraft. Das ist etwas, was viele Christen gar nicht wahrnehmen und begreifen noch, dass sie selber ohne Jesus Christus zu allem fähig sind. Ihr seid zu allem fähig, ich bin zu allem fähig. Wenn man mir die Möglichkeit gibt und die Gelegenheit, kann ich töten. Es ist nicht so, dass ich gut bin von mir aus. Es ist nicht so, dass ich von mir aus stark bin. Ich bin zu allem fähig. Das ist, wisst ihr, das ist meine Vorarbeit zu dem Namen starker Gott. Denn das wird für niemand überhaupt attraktiv sein, der von sich überzeugt ist, dass er stark ist. Das ist ja auch in der Praxis in unserem Leben genauso. So sehr wir überzeugt sind noch davon, dass wir stark sind, so wenig suchen wir den starken Gott auf. Das könnt ihr jetzt in eurem eigenen Leben umsetzen. Also quasi so wenig, wie ihr ihn aufsucht, so sehr seid ihr noch davon überzeugt, dass ihr selber stark seid. Das ist so. Das ist dann oft so, man kann das dann ja auch schön christianisieren, diese Ausdrucksweise, nicht? Also so, ja, ich komme gut zurecht und es ist, mein Leben ist eines, was von Gott gesegnet ist. Aber ich lese kaum in der Bibel. Ich bete kaum. Das heißt nichts anderes, als dass der starke Gott dann doch noch nicht so stark für mich auch notwendig ist, wie er eigentlich notwendig wäre. Je mehr ich mich erkenne vor dem Herrn Jesus Christus und seinem Angesicht, umso mehr werde ich diesen starken Gott aufsuchen. Ich werde ihn aufsuchen mit einem Wille und einer Entschlossenheit und einer Disziplin, die ich bekomme von meiner eigenen Schwachheit. Weil ich so elend bin, rufe ich und schreie ich. Weil ich in dieser Not bin und in der Finsternis stecke, suche ich das Licht. Ein starker Gott. Nun, ich muss hier zum Ende kommen. Wir werden nächstes Mal dort fortfahren und werden uns weiter anschauen, wozu dieser starke Gott auch eben nun hier in dieser Namensnennung auch erwähnt ist und inwiefern diese Kraft und diese Stärke für uns ein Trost sein darf. Aber ich möchte, wenn ihr vielleicht jetzt das eine oder andere von dieser Predigt auch vergesst in den nächsten Tagen oder auch nachher schon. Das eine möchte ich euch unbedingt aufs Herz legen, dass ihr das mitnehmt, dass ihr euch sagt, ich muss Jesus Christus besser kennenlernen. Das wäre schon unwahrscheinlich viel, was ihr dann mitnehmen würdet, wenn das in eurem Herzen liegen würde. Ich muss Jesus Christus besser kennenlernen. Es gibt für mich, es gibt keine Alternative. Es gibt nichts anderes, was mir wirklich helfen kann. Nichts anderes, was mir wirklich auch ein Segen sein kann. Nichts anderes, was meine Karte hin in die Herrlichkeit lösen kann. Ich muss Jesus Christus besser kennenlernen. Ich möchte am Schluss mit uns ganz kurz still werden und beten. O Herr, wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass du dir so große Mühe mit deinem Rat gegeben hast. Für uns ist es manches Mal fast zu viel, dass wir sagen, es sind so viele Worte. Es ist so schwer, alles zu verstehen. Vergib uns unsere Unverfrorenheit, unseren Hochmut und unseren Stolz dir und deinem Wort gegenüber. Und lehre uns viel mehr zu sagen, o Herr, wir haben ja ganz verlernt, deine Stimme zu hören. Wir wollen es neu lernen. Bringe uns doch dahin, Herr, und erkläre du uns selbst deinen Namen. Lass du ihn uns lieb werden, so lieb, dass wir ihn begehren und suchen und danach verlangen haben. Amen.